Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wenn du deine Liebe zum Sport verloren hast oder eine mentale Blockade hast und du kommst gerade nicht weiter, ich glaube, das A und O ist es, nicht rumzusitzen und darauf zu warten, dass es vorbeigeht. Mhm. Wir sagen, Zeit heilt deine Wunden und das ist auch so, aber du musst auch was dafür tun.
Herzlich willkommen, ich bin Frank und das ist eine neue Folge vom Achilles Running Podcast. In dieser Episode spricht meine Kollegin Eileen mit Mareike Dotschades. Mari, so nennen sie alle, ist selbstständige Lauftrainerin aus Berlin. Die beiden sprechen darüber, wie man mit Rückschlägen umgeht, was Mari am Anfang alles falsch gemacht hat, Spoiler Alert, so ziemlich alles, und weshalb Läuferinnen und Läufer nach einer persönlichen Bestzeit, nach einem Durchbruch, manchmal in einem Leistungstief landen. Ich wünsche euch viel Spaß mit Eileen und Mari.
Mari, vielen Dank, dass ich herkommen durfte. Wir sind jetzt hier in der Runbase in Berlin. Hast du vielleicht Lust, dich einfach mal mit drei Sätzen selber vorzustellen? Wer du so bist, was machst du so und warum bist du hier?
Ich bin Mari, eigentlich heiße ich Mareike, aber Mari hat sich so als Laufspitzname eingebürgert und dadurch, dass ich mein Leben jetzt mit selber laufen, Laufcoaching, Laufexpertin verbringe, bin ich für die meisten nur noch Mari, deswegen am besten Mari, sonst weiß niemand, von wem du redest. Ich bin als Laufexpertin in der Runbase tätig, bin auch Lauftrainerin der Adidas Runners. Ich bin selber begeisterte Läuferin und da auch sehr ambitioniert und vor allem leidenschaftlich unterwegs. Trainiere auch hier, das heißt, in der Regel verbringe ich schon meinen gesamten Tag hier in der Runbase. Und die andere Zeit sitze ich aktuell in der Uni und studiere Sportpsychologie und mache darin meinen Master of Science.
Sehr cool. Laufen, laufen, laufen. Wann fing es denn an bei dir mit dem Laufen?
Also ich komme ursprünglich aus dem Turnen. Ich habe über 10 Jahre geturnt. Ja. Auch Akrobatik, aber vor allem auf dem Pferderücken. Wollte dir, falls dir das was sagt?
Ja, habe ich tatsächlich mal gemacht, als ich 5 war
oder ganz viele so. Machen das als Einstieg zum Reiten. Ja, und das habe ich gemacht und ich mochte den Teamaspekt daran und auch so die tolle Kraftbasis, die es dir gibt und die Flexibilität. Also bis vor 2 Jahren konnte ich sicher noch aus dem Kalten in den Spagat rutschen. Das geht jetzt nicht mehr. Das ist nicht so läuferfreundlich. Mhm. Und dann habe ich so ums Abi rum ungefähr aufgehört und habe so weiter ganz klassisch Fitness gemacht und bin da zum Auf- und Abwärmen immer ein bisschen gelaufen. Und ich bin auch immer so 5 Kilometer hier und da mal, ein paar Mal pro Woche, glaube ich, bei uns draußen in Biesdorf in einem Park gelaufen. Mhm. So mit, da muss ich so drüber lachen heutzutage. Oder heute so mit H&M-Stoffschuhen. So ganz weiße Stoffschuhe, einfach gar keine Sportschuhe. Aber ja, und ich mochte es laufen. Und gerade im so Abi-Stress war es ganz cool für mich. Aber ich hätte mich damals nie als Läuferin bezeichnet. Mhm. Und dann kam eine Freundin auf die Idee, einen Marathon zu laufen, der am Wochenende stattgefunden hat. Und da einfach reinzuspringen und einfach so zu gucken, wie weit man kommt. Und ja, wir haben das damals ohne Anmeldung gemacht, ohne Startnummer und so. Und das ist was ich heute nicht mehr machen würde, weil heute würde ich in jedem Fall immer mit Startnummer laufen wollen, einfach weil es auch meine Zeit ist und weil auch da viel, super, super viel Aufwand für den Organisator mit rein einhergeht. Das muss ich immer dazu sagen. Aber damals hatten wir überhaupt keine Ahnung, was das bedeutet. Und wir wollten uns einfach ausprobieren. Und ich wusste noch nicht mal, wie lang so ein Marathon ist. Also sie meinte zu mir irgendwie, 15 Kilometer. Mhm. Und wir haben es dann später darüber unterhalten und sie meinte, ich wusste nicht, dass du nicht wusstest, wie lang ein Marathon ist und B, ich wollte halt nur 15 Kilometer laufen und wir sind an der Siegessäule reingesprungen in den Berlin-Marathon, komplett unvorbereitet, ich war, glaube ich, 10 Kilometer max gelaufen.
Mit H&M-Stoffschuhen?
Nee, ich war am Samstag noch in einem Laufschuhgeschäft und habe mir Laufschuhe gekauft dafür.
Mit neuen Schuhen, das ist natürlich auch geil.
Ja, also ich hab alles richtig gemacht an dem Tag. Und wir sind reingesprungen und ich war total geflasht von dieser Atmosphäre.
Ja.
Ich kannte niemanden, der lief zu dem Zeitpunkt. Mein Papa ist so ein bisschen gejoggt und daher wusste ich, das ist was man auch als Sport machen kann. Aber ich kannte niemanden, der da wirklich auch jung ist, der da leidenschaftlich unterwegs ist und der das auch mit seiner Identität so verbindet und da wirklich auch mit Herz und Seele dabei ist. Ich kannte keine Leute, die Leichtathletik gemacht haben. Sowas, das kannte ich nur aus dem Sportunterricht, so die klassische Cooper-Test-Erfahrung, die du so machst.
Ganz, ganz toll.
Genau. Mhm. Und dann sind wir in den Berlin-Marathon reingesprungen und ich war einfach nur fasziniert von all den Menschen, die da gelaufen sind, all die verschiedenen Nationen, die da am Start sind, die verschiedenen Körpertypen und Leute in Kostümen und wie viel Spaß die hatten. Und es war zugegebenermaßen ein wunderschöner Tag. Und dann beim Halbmarathon, was ja schon viel weiter war, als wir überhaupt laufen wollten und ich jemals gelaufen war, meinte ein Typ von der Seitenlinie zu uns, hey girls, way to go. War auch irgendwie Englisch aus irgendeinem Grund. Und ich erinnere mich noch ganz genau an diesen Moment. Und ich habe mich umgedreht zu meiner Freundin und meinte nur so, sag mal, also 42 Kilometer, also das ist ein Marathon, wir laufen jetzt hier 42 oder kann man hier einfach aussteigen? Und sie so, sag mal, wieso weißt du nicht, wie lang ein Marathon ist? Und danach haben wir einfach gesagt, ja, aber wir wollen jetzt auch nicht aussteigen, es macht Spaß. Und ich erinnere mich an dem Tag nicht daran, dass es irgendwie anstrengend war. Und wir sind dann halt, wir haben auch uns gedehnt und sind mal gegangen und hatten einfach unfassbar viel Spaß die ganze Zeit. Und so ab 30 wurde es dann, glaube ich, so ein bisschen anstrengend. Und da hatte ich dann so meine Tiefs und sie hatte ihre Tiefs. Aber jedes Mal, wenn ich ein Tief hatte, hatte sie ein High. Und jedes Mal, wenn ich ein Hoch hatte, hatte sie ein Tief. Und dadurch haben wir uns gezogen dann immer, wenn der andere halt nicht gut drauf war. Und an dem Tag sind wir tatsächlich einen Marathon gelaufen.
Unfassbar.
Und sind dann halt kurz vor der Ziellinie ausgestiegen, weil wir wären schon nicht so dreist gewesen, uns eine Medaille zu holen. Danach hat es noch ungefähr ein Jahr gebraucht, in dem ich nur so ein bisschen für mich gelaufen bin. Mhm. Und dann bin ich ein Jahr später meinen ersten offiziellen Berlin-Marathon gelaufen, auch mit Zeitziel und so.
Und vorher nie keine Zehner, kein Halbmarathon, nee, dieser klassische Weg.
Nee, das ist so das Witzige daran, weil ich auch die Erste bin, die jetzt Leuten sagt, lauft nicht ein Marathon aus dem Stand und keine 6 Monaten Marathon oder vom Erstläufer zum Marathoni oder so. Das sind alles Programme, die funktionieren nicht. Und ich stehe da total dahinter.
Ja.
Für mich war es, ich war sehr sportlich, ich war sehr stark körperlich durch das jahrelange Training und Turnen. Und ich hatte einfach überhaupt keine Ahnung von dem, was ich da tue. Und dann bin ich halt das Jahr darauf noch einen Marathon gelaufen und dann habe ich aufgehört quasi für mehrere Jahre und habe immer so ein bisschen nebenbei gelaufen, aber das nicht mit mir irgendwie verbunden oder intensiv gemacht. Und so 2015 bin ich dann zu meinem jetzigen Trainer gekommen und auch hier in die Runways dann auf Umwegen. Und so hat das Ganze dann angefangen. Und dann kamen irgendwann auch die Zeitziele und dann kam irgendwann auch der Marathon so als wirklich Zieldistanz, den ich laufen will. Und meine Trainingsgruppe, die ich jetzt habe. Und dadurch habe ich auch angefangen, Sportwissenschaften zu studieren. Ich war ursprünglich so in Theaterwissenschaften, Regie interessiert. Mhm. Und ja, das Laufen hat für mich tatsächlich alles verändert. Das kann man wirklich so sagen. Ich wäre nicht hier, wenn ich damals nicht diese fixe Marathon-Idee gehabt hätte mit einer Freundin.
Völlig verrückt. Also das kann man ja wirklich ja niemandem sagen. Also auch jeden Artikel, den wir veröffentlichen. Also ist
ich muss auch wirklich sagen, don't try this at home. Yeah. Das ist nichts. Ich bin ja jetzt auch Trainerin. Jetzt weiß ich auch, was das alles bedeutet. Und jetzt würde ich niemandem empfehlen, das zu tun, was ich damals getan habe. Aber für mich war es einfach, ich hatte keine Ahnung, was ich gemacht habe. Und ich habe dadurch die Liebe zum Sport zuerst gefunden und die Liebe zur Bewegung und das, was es mir gegeben hat. Und danach habe ich Leistung gefunden und die Liebe dazu, auch seine Grenzen zu verschieben und sich auszuprobieren und der Spaß und die Faszination, die darin liegt, besser zu werden und zu denken, wo ist meine Grenze, wie weit kann es gehen? So, und dieser Prozess, den es braucht, um immer wieder besser zu werden und auch Rückschläge zu meistern und so.
Mhm.
Aber für mich war und ist immer die Liebe zum Sport zuerst und das, wie ich mich fühle, wenn ich laufe. Und ich will mir das auch mit all den Zielen, die ich habe und all den Rückschlägen, die ich habe, immer erhalten, dass das im Kern meiner Identität liegt und immer der Grund sein soll, warum ich laufe.
Kommen wir gerne auf die Rückschläge zu sprechen. Das ist ein Thema, das ich für später aufbewahrt
habe.
Ja, ich habe ja so ein bisschen mir dein Instagram-Profil angeguckt und mit ein paar Leuten mich unterhalten, die sich auch schon mit dir unterhalten haben. Und die sagten also, oh ja, Mari war da verletzt und da irgendwie hatte sie ein totales Tief. Und ich kenne so eine Geschichte, ich weiß gar nicht, ob sie stimmt. Sie wurde mir erzählt, ah ja, Mari, die war auch mal im Trainingslager und sie konnte keine 100 Meter mehr laufen, weil sie einfach übertrainiert war.
Also dadurch, dass ich den Sport so spät gefunden habe erst. Mhm. Und ich habe wirklich das Gefühl so, dass der Sport hat mir mich gefunden und dann habe ich irgendwie erst noch viel später bin ich in den Leistungssport reingekommen.
Ja.
Dadurch habe ich nicht diese jahrelange Erfahrung, die Menschen haben, die lange, lange Leistungssport gemacht haben und später dann am Ende ihrer Leistungskarriere auf den Marathon gehen und da dann versuchen, richtig was zu reißen,
ja,
die haben schon eine lange Erfahrung damit, wie ihr Körper auf verschiedene Trainingsweisen reagiert und auch ihre Psyche und wie sie das in den Stress ihres Lebens einbauen können, neben Beruf und Studium und keine Ahnung. Mhm. Und ich habe das halt alles on the go gemacht. Also ich mache diesen Sport, wenn du so willst, auf dem Niveau erst seit 3 Jahren und oder 4 Jahren ungefähr. Und ich habe einfach, ich bin so ambitioniert und ich liebe das, was ich tue, so sehr,
ja,
dass ich einfach immer meine Leidenschaft auf harmonische Weise ausbalancieren lernen muss.
Mhm.
Und für mich heißt es einfach sehr, sehr oft auf die Fresse fliegen und das evaluieren und schauen, was ich falsch gemacht habe und wieder aufstehen und weitermachen und es besser machen. Aber es gibt leider sehr viele Dinge, die man falsch machen kann.
Ja.
Ich hatte in den letzten 2,5 Jahren meinen Fair Share von Rückschlägen und verschiedenen Sachen, die ich falsch gemacht habe. Und ja, das, was du angesprochen hast, war Trainingslager Äthiopien letztes Jahr.
Mhm.
Da sind wir nach Äthiopien geflogen, um dort halt im Höhentrainingslager in Sololta, das ist ein bisschen oberhalb von Addis Abeba, der Hauptstadt, zu trainieren, wo viele, viele Hochleistungssportler und Läufer auch trainieren. Und das ist jedes Mal eine großartige Erfahrung, irgendwie in Afrika in einem sehr läuferinfizierten Land zu sein, weil dass die Kultur halt lebt. Das ist in die Kultur eingebunden und die Menschen dort, für die ist das ein ganz normaler Teil des Lebens, auf diesem Niveau zu laufen. Und diese Selbstverständlichkeit und Unterstützung von der Community dort im Dorf ist halt so faszinierend. Und ich war aber durch meinen Alltag hier in Berlin und durch das Laufen, was auch noch mit drauf war und dem ganzen Druck, der dabei war und diesem Ziel Sub-3, das ich schon so lange verfolge, das aber bis jetzt einfach für mich noch nicht funktioniert hat, dass ich auch gestern eigentlich laufen wollte, aber nicht geschafft habe.
Wo wolltest du laufen gestern?
Ich wollte gestern Düsseldorf-Marathon
laufen. Düsseldorf, okay.
Aber bei mir ist noch nicht mehr so, dass ich es versucht habe und nicht geschafft habe, sondern ich bin bis jetzt, seit 2,5 Jahren, an keine Startlinie von einem Marathon mehr gekommen.
Okay.
Weil einfach auf dem Weg immer Sachen passiert sind.
Mhm.
Und das war viel Fehler und von mir und das war auch viel Pech. Aber ja, und in Äthiopien habe ich halt, ich bin halt so gestresst ins Höhentrainingslager gefahren, dass für meinen Körper und auch meinen Geist einfach zu viel war, dort oben zu sein und dann auch mit allen Höhenadaptationen zu tun zu haben. Und das, dann hatten wir da unglaublich schlechte Bedingungen, einfach wirklich, ich glaube, 10 Stunden Regen am Tag.
Mhm.
Und dann habe ich mich dort oben einfach versucht, so weit durchzukämpfen, dass ich wirklich keine 2-3 Kilometer mehr laufen konnte, ohne dass mein Körper und mein Kopf mir gesagt haben, das ist zu viel, du hörst jetzt auf. Und dadurch, dass ich auch nicht abfliegen konnte, saß ich dann die letzten 2 Wochen quasi wirklich dort im Zimmer ganz viel oder im Gym auf dem Fahrrad ein bisschen und habe sehr viel gelesen und darüber nachdenken müssen, was schon wieder falsch gelaufen ist.
Ja.
Also ich habe viele Rückschläge eingesteckt, auch jetzt erst den frischesten. Und das ist nicht einfach, aber es gehört zum Sport dazu. Und du wirst mit jedem Mal stärker und du lernst mit jedem Mal unfassbar viel dazu über dich selber und auch darüber, wie sehr du das magst, was du tust und wie wichtig dir das ist und warum. Und bis jetzt bin ich aus jeder dieser Vorbereitungen und aus jedem dieser Rückschläge zurückgekommen und habe irgendwann gewusst, warum das so sein musste. Entweder es war ein Fehler, den ich danach nicht mehr gemacht habe, oder ich bin sehr viel schlauer daran geworden, warum ich diesen Sport überhaupt so in dieser Intensität ausüben will, auch wenn ich keine Hochleistungssportlerin bin oder kein Profi. Oder es hat mir was über meinen Körper und meine mentale Stärke oder meinen Kopf oder meine Einstellung gesagt, was sehr wichtig später war. Also, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, The Obstacle is the Way.
Nein.
Ryan Holiday ist ein sehr gutes Buch. Das würde ich jedem empfehlen, der in seinem Leben mit Rückschlägen zu kämpfen hat. Also quasi allen. Weil ich glaube, dass das dazugehört. Ich glaube,
das ist
einfach
das Leben.
Ja, und wenn du keine Rückschläge im Leben meistern musstest, dann bist du entweder nicht ehrlich zu dir oder du hast nie was versucht, was dir wichtig war. Weil wenn es dir wichtig ist, dann tut es auch weh und dann muss man irgendwie lernen, damit umzugehen. Aber dieses Buch, von dem ich gerade gesprochen habe, ist in dieser Philosophie geschrieben, dass Rückschläge nicht passieren, dass man nicht das erreicht, was man erreichen kann, trotzdem man Rückschläge hat, sondern weil man diese Rückschläge gehabt hat. Und dass die unfassbar wichtig sind auf diesem Weg und nicht wegzudenken. Und ich glaube, je mehr ich davon habe, desto mehr glaube ich, dass das stimmt. Und ich muss halt nur daran arbeiten, dass ich trotzdem dadurch positiv bleiben kann, weil das ist das A und O, dich davon einfach nicht entmutigen zu lassen und einfach das abzuhaken und zu sagen, das war gestern, der nächste Atemzug ist der nächste Moment, jetzt geht's weiter.
Also ich finde das super beeindruckend, dass du so konsequent bist. Also dass du einfach sagst, ich kann nicht an die Ziellinie gehen, also mache ich es auch nicht. Also ich kenne so viele, die dann trotzdem sich irgendwie Schmerzmittel einpfeifen, die sich dann tapen lassen und nur irgendwie, es muss sein und ich gehe jetzt an die Ziellinie und ich ziehe das jetzt einfach durch. Und ich finde das gerade super. Also ich habe es auch viel in deinen Posts gelesen. Ich mache es nicht. Ich brauche jetzt die Ruhe. Du hattest eine sehr lange Pause letztes Jahr, ne?
Ich war Anfang letzten Jahres verletzt.
Ja.
Und ich hatte mich um Weihnachten 2017 rum verletzt.
Mhm. Was ist passiert?
Ja, 2017, 2018. Ich hatte eine Entzündung im rechten Rückfuß. Also okay. So zwischen der Fettkörper, zwischen Achillessehne und Fersenbein war entzündet. Mhm. Und aus irgendeinem Grund, aber es war nicht die Achillessehnenscheide, die ganz oft verletzt ist, das ist eine klassische Überlastungsreaktion bei Läufern, sondern aus irgendeinem Grund war es der Fettkörper dahinter. Das passiert normalerweise nicht einfach so. Und das hat sehr lange gedauert, bis wir herausgefunden haben, was überhaupt hilft dort. Und da war die medizinische Versorgung hier auch in der Runbase eine super Anlaufstelle und auch eine gute engmaschige Betreuung. Das ist so das A und O, wenn du sowas hast, weil wir Läufer tendieren dazu, da durchzulaufen. Und wenn du auf einen 3-wöchigen Orthopädietermin wartest, tendierst du noch mehr dazu, in der Zwischenzeit ja noch ein bisschen drauf zu trainieren. Und das war bei mir nicht so, aber trotzdem ich sofort pausiert habe, es war ein akuter Fall, es ist quasi von einem Tag auf den anderen so gewesen, das ist halt 3 Monate lang nicht so richtig weggegangen und es wurde immer per se schlimmer, obwohl wir ganz viele Sachen ausprobiert haben. Und ich habe dann hier und da auch mal gehört, vielleicht war es das jetzt mit der Verletzung. Also vielleicht wird es jetzt so, dass du die nächsten Monate und Jahre halt oder in Zukunft nur noch 50 Kilometer die Woche laufen kannst und halt das nicht mehr so leistungssportlich machen kannst. Aber zum Glück hat dann doch was funktioniert. Und so nach etwas über 3 Monaten keine Bewegung auch zum Ende, durfte ich dann langsam wieder anfangen. Und das halt dann auch mit 100 Metern laufen, ne? 100 Meter laufen, 100 Meter gehen. Und das war auch, wenn du das mal mitgemacht hast, und ich kann da halt jeden Laufanfänger plötzlich verstehen, weil es macht überhaupt keinen Spaß, außer Form wieder anzufangen.
Nee.
Da kannst du halt plötzlich nachvollziehen, wieso es Leuten, die noch nie dieses Gefühl hatten, in Form zu sein, schwerfällt, irgendwie mit Laufen anzufangen und dass die keine Motivation haben. Weil das ist scheiße. Das ist super anstrengend, wieder anzufangen. Aber irgendwann, du machst einfach das, was du tun musst und du versuchst dich nicht zu sehr daran aufzuhängen, dass es halt scheiße ist und dass es sich nicht so anfühlt wie sonst und dass es irgendwie, dass du nicht so schnell bist wie sonst oder dass sich alles anders anfühlt, als du es gewohnt bist. Und du machst weiter und weiter und weiter und du machst einfach jeden Tag das, was du machen musst und versuchst geduldig und positiv zu bleiben. Und irgendwann, bei mir war das so, nach 5 oder 6 Wochen, glaube ich, war einfach wirklich ein Lauf, in dem es Klick gemacht hat. Und danach war es wieder da. Und ich kann es nicht erklären. Und manchmal ist der Körper einfach so, wie so ein Eiswürfel, ab 0 Grad schmilzt es plötzlich. Und die ganze Zeit sieht man nichts. -1 Grad, -2 Grad, -3 Grad. -0,5 Grad und plötzlich bei 0 fängt er an zu schmelzen. Und manchmal ist es beim Körper auch so, plötzlich checkt er das halt. Ja. Und dann ist alles wieder da. Und bis du zu diesem Moment hinarbeitest, ist es frustrierend und langweilig und ätzend, aber es ist es halt wert. Und je öfter du diesen Prozess mitmachst, desto cooler wirst du auch dabei, weil du einfach weißt, es gehört dazu.
Mhm.
Verletzungen gehören zu unserem Sport dazu und die guten Sportler wissen damit, vernünftig und geduldig umzugehen. Und das ist eine Lektion, die lerne ich auch noch. Weil es ist jedes Mal nicht einfach. Egal, ob das eine physische oder eine psychische Verletzung ist.
Ja.
Wir reden halt immer auch nur über die physischen Dinge, weil wir es sehen können und anfassen können und Verfärbung sehen können und sehen können, dass es dicker ist. Aber psychische Verletzungen sind genau das Gleiche. Also Niederlagen und Rückschläge und lange Trainingsphasen ohne Erfolg und so und Stress auf der Arbeit, Stress in Beziehungen, das sind alles auch emotionale Verletzungen. Darüber reden wir zum Beispiel auch nicht. Das hat auch was mit dem Sport zu tun.
Klar, aber es ist ja auch das Schöne beim Laufen, dass du einerseits deine Psyche, den Sport beeinflusst oder deine körperliche Leistung, aber auch deine körperliche Leistung oder den Sport, deine Psyche beeinflusst. Also mir gibt das Laufen unglaublich viel, weil ich glaube, das haben relativ viele, dass sie sagen, boah, da muss ich erstmal, andere sagen, da muss ich mal eine Nacht drüber schlafen. Und ich gehe nach Hause und denke so, nee, jetzt muss ich erstmal eine Runde laufen gehen, um den Kopf wieder frei zu kriegen, um da wieder zu mir selber zu finden, zu wissen, ey, da will ich jetzt weitermachen oder das ist eigentlich gar nicht so schlimm, wie ich das vorher gedacht habe. Wie machst du das denn, besonders so als Laufliebhaberin, als Laufcoach, wenn du halt da nicht laufen kannst? Also was sind deine anderen Strategien, um dann zu sagen, ich muss jetzt Kopf frei kriegen?
Das ist eine gute Frage, weil in der Zeit, in der ich so lange verletzt war und auch nicht, ich hatte zu dem Zeitpunkt, hat mir jeder immer so im 1 bis 2 Wochen Abstand gesagt, nächste Woche kannst du wieder laufen. Und dann war das aber nicht der Fall und es war nur noch schlimmer. Dadurch hatte ich halt auch quasi keinen Ablaufstempel auf meiner Verletzung und konnte sagen, ab dem Punkt ist es vorbei, sondern es wurde einfach immer länger und schlimmer. Aber in der Zeit musste ich sehr hart darüber nachdenken, wie ich sonst mit meinem Kopf umgehen kann und wie ich mit mir umgehen kann, weil für mich ist Laufen auch so wie für dich ein krasses Ventil.
Ja.
Ich habe es zuallererst als Ventil gefunden. Es war zuallererst für mich immer so ein Outlet und so eine Möglichkeit, um Stress abzubauen und Gedanken freien Lauf zu lassen und auch Gefühle rauszulassen und zu verarbeiten. Und in der Zeit habe ich versucht, ich glaube, ich habe es weniger gemacht, als ich wollte, aber zu meditieren. Also Atemtechniken, Aufmerksamkeitssteuerung, das hat mir einfach super viel geholfen, das Auge im Sturm zu finden. Also in all dem, wenn du das Gefühl hast, du bist einfach überfordert von all dem und nichts ist gewiss und du hast keine Sicherheit, dieses Auge im Sturm zu finden, wo alles ruhig ist. Um dich herum wirbelt alles, aber in dir ruhst du quasi und in jedem Moment bist du eigentlich okay. Und das, was eben war, ist halt schlimm und scheiße und morgen ist es vielleicht scheiße, aber jetzt gerade bist du okay. Und das hilft dir, Meditation hilft dir, diesen Ruhepol zu finden. Und den verliert man immer wieder, aber man findet ihn mit, je mehr Erfahrung du hast und je mehr du übst, desto besser findest du ihn immer wieder. Und ich habe versucht, meine Zeit mit anderen Dingen zu verbringen. Ich glaube, das ist, auch wenn du irgendwie in einem Running Funk bist und da irgendwie nicht so richtig, wenn du deine Liebe zum Sport verloren hast oder eine mentale Blockade hast und du kommst gerade nicht weiter. Ich glaube, das A und O ist es, nicht rumzusitzen und darauf zu warten, dass es vorbeigeht. Wir sagen, Zeit heilt deine Wunden und das ist auch so, aber du musst auch was dafür tun. Also klar, Wunden heilen einfach so, aber manchmal muss man eben wirklich die Heilung unterstützen. Und bei mir war das in der Verletzung die Zeit, die ich sonst zum Laufen genutzt hätte, für anderes zu nutzen. Das heißt, wenn du verletzt bist und du darfst andere Sportarten machen, zum Beispiel Aquajoggen oder Fahrradfahren. Aquajoggen geht ganz oft noch, selbst wenn du viele, viele Dinge nicht mehr machen darfst. Also zum Beispiel bei Brüchen oder Ermüdungsbrüchen, wo du kein Gewicht auf irgendwas legen darfst. Dann kannst du in der Regel noch schwimmen oder Aquajoggen und einfach sich bewegen. Das ist in jedem Fall besser, auch wenn Laufen immer das Schönste ist. Aber bewegen ist immer erstmal gut und schwitzen ist immer erstmal gut. Und Yoga machen, Stabi und Krafttraining. Es gibt viele, viele Bereiche, wo man Anpassungen vornehmen kann, wo man Übungen zum Beispiel nur auf einem Bein machen kann. Oder es gibt immer irgendwas, was man machen kann. Und einfach zu versuchen, kreativ mit dem umzugehen, mit der Situation, in der du gerade bist. Das hat mir geholfen und ich schreibe super viel Tagebuch.
Ja.
Ich glaube, das wird auch, und ich schreibe sehr viel kreativ und so, und das wird wahrscheinlich in meinem Instagram-Kanal auch sehr deutlich, weil ich drücke mich gerne in Worten aus. Ich mag Sprache einfach und mir hilft das auch sehr viel, damit umzugehen. Ich glaube, mein Instagram ist auch so ein bisschen so Therapie für mich selber.
Ja.
Also ich habe einfach das Gefühl, das, was mir zu schaffen macht und die Sachen, durch die ich durchgehe und mich durchkämpfe, das ist nicht so besonders. Ich glaube, dass jeder das auf irgendeinem Level für sich selber hat. Und manchmal hilft es halt zu lesen, dass man nicht alleine ist. Und deswegen schreibe ich auch über sowas, was dann halt scheiße ist und hart ist und was mich frustriert. Und ich habe auch während meiner verletzten Zeit ganz viel drüber geschrieben, dass es mir super schwer fällt, positiv zu bleiben. Und dass es gerade einfach scheiße ist. Und ich glaube, dass das auch mal wichtig ist, sowas zu schreiben. Und auch mal zu sagen, weil ja, es ist scheiße, aber es ist nicht das Ende der Welt.
Das ist manchmal hilft manchmal, sich einfach einzugestehen.
Genau.
Es ist jetzt doof und ich weiß auch gerade nicht, was ich ändern muss. Und das ist jetzt so und jetzt muss ich durchatmen und gucken, wie es weitergeht.
Und mir hätte es damals unfassbar viel geholfen, von Leuten zu hören, die verletzt waren, wie es ihnen ergangen ist und was sie gemacht haben. Und ich habe mir Blogs von Elite-Läufern durchgelesen, weil Elite-Läufer haben halt tendenziell viel Erfahrung mit Verletzungen. Und für die ist es einfach nur ein weiterer Skill, über Verletzungen hinwegzukommen. Mhm. Das ist eine weitere Seite des Sports. Es gehört halt dazu. Und genauso wie mit anderen Trainingsbereichen lernst du, mit diesem Bereich umzugehen. Und mir hat es damals geholfen. Und ich hoffe, wenn ich nochmal so verletzt bin, dass ich das besser handeln kann.
Ja.
Und dass ich dann einfach in den, okay, so bisher hatte ich einen Trainingsplan, jetzt habe ich einen Recovery- oder Rehab-Plan.
Ja.
Und das gehe ich an wie jedes weitere Training. Und ich versuche einfach, mich in der Zeit zu beschäftigen und auch was daraus zu lernen, bis ich wieder laufen kann. Weil jede Verletzung ist eine ganz, ganz wichtige Lektion. Und ich habe, das höre ich von allen Leuten und mir ging es auch so, dass jeder Rückschlag und jede Verletzung mir irgendwas sagen sollte oder mir irgendwas gegeben hat hinterher. Und ich wusste es nie in dem Moment, aber ich wusste es immer später. Und jedes Mal war es in Retrospektive sehr wichtig, dass das passiert ist.
Mhm.
Und ich habe währenddessen immer versucht, da durchzuarbeiten auch schon und das wirklich auch festzuhalten schriftlich, damit ich später zurückgehen kann und wissen kann, okay, so ging es mir damals und damals hätte ich das alles damals gewusst und wie weit du auch in diesem Sport gekommen bist und was dir all die Schritte gegeben haben.
Glaubst du, das hat ein bisschen was mit deinem Ehrgeiz zu tun, dass du so viel verletzt warst oder das ist einfach Pech?
Ich war gar nicht so viel verletzt, glaube ich. Das war die erste.
Klingt jetzt gerade so ein bisschen.
Ja, ich rede gerade von Verletzungen und von Rückschlägen in gleicher Weise, weil irgendwie so, wie gesagt, Rückschläge sind dann vielleicht eher so eine psychische oder emotionale oder mentale Verletzung.
Ja.
Und körperliche Verletzungen sind dann halt Verletzungen des Körpers.
Ja.
Aber du gehst mit beidem irgendwo ähnlich um. Du brauchst bei beiden Strategien, das aufzuarbeiten und heilen zu lassen. Und Strategien mit dem, was du in der Zwischenzeit tust. Und halt Ventilen, die du findest. So. Und Rückschläge hatte ich einfach viele. Also ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen mehr als Erfolge, glaube ich. Also wenn man jetzt nur Rennen betrachtet.
Ja, ja.
Und zu deiner Frage, das hat definitiv was mit meinem Ehrgeiz zu tun. Also ich glaube einfach, dass Laufen ist mir halt wichtiger, als das für viele andere Leute ist. Ich kenne viele Leute, die auch viel schneller sind als ich, die da eine sehr viel vielleicht gesündere, aber auch ausbalanciertere Perspektive aufs Laufen haben. Aber ich bin halt ein Mensch, der steckt sein Herz in. Ich mache Dinge mit ganzem Herzen und ich stecke nun mal mein Herz und meine Seele in das, was ich tue.
Ja.
Und ich bin da sehr kompromisslos. Das sieht man vielleicht auch daran, dass ich quasi mein berufliches wie privates Leben, wie Hobby und alles auf diesen einen Sport gesetzt habe. Aber ich fokussiere mich gerne auf diesen Teil und ich bringe gerne all meine Energie in das, was ich tue. Und wie gesagt, ich glaube, das ist nicht schlecht oder gut. Es ist nur eine andere Art und Weise, diesen Sport zu leben. Und für mich sind das halt dann andere Challenges als für andere Leute, die das vielleicht ausbalancierter sehen können.
Ich finde das sehr interessant, weil du läufst ja jetzt in Anführungszeichen nur so intensiv seit ein paar Jahren und das hat sich so komplett bei dir gewandelt, dass du gesagt hast, das ist jetzt mein Job, das ist mein Beruf und ich kenne das sehr, weil ich ja auch das große Glück hatte, mein Hobby zum Beruf zu machen und mich damit so auseinanderzusetzen und man häufig die Rückmeldung kriegt, so boah, kannst du den Sport überhaupt noch sehen, in Anführungszeichen, wenn du dich tagtäglich damit auseinandersetzt? Und hast du manchmal die Schnauze voll? Gibst du Tage, von denen du denkst, boah, ich habe keinen Bock mehr auf Laufen, auf das Thema an sich, jetzt nicht auf die Sportart selber?
Ja, in jedem Fall. Und es gibt im Training viele, viele Tage, wo ich eigentlich jetzt nicht so richtig Bock habe, rauszugehen. Aber an den Tagen habe ich immer noch Bock, mich damit zu beschäftigen und andere Leute in dem Bereich zu coachen.
Ja.
Das ist so ein Bereich, der später dazugekommen ist und der mir unfassbar viel gibt, nämlich andere Leute auf ihrem Weg zu begleiten. Und das ist auch was mir hilft, wenn es bei mir nicht läuft.
Ja.
Weil ich einfach sehe, das geht nicht nur um mich. Dieser Sport ist so ein Geschenk.
Ja.
Und jeder findet irgendwie eine Form von Bewegung in seinem Leben und sollte fürs vielleicht, wenn das Laufen für dich ist, kann das Laufen jeden Raum in deinem Leben einnehmen, den du möchtest. Und das kann so viel sein für so viele unterschiedliche Menschen. Das geht nicht nur um Zeiten und es geht nicht nur um Wettkämpfe. Deswegen, das Coaching zeigt mir halt immer, wie viel Laufen sein kann und dass es eben nicht nur um Zeiten und Ehrgeiz geht und eben nicht nur um mich oder um irgendwen anders, sondern dass es einfach um das Laufen an sich geht und um all die Menschen, die es dir quasi vorstellt und mit denen du zu tun haben kannst durchs Laufen. Und dieser Sport ist auf dem Weg beständig immer, immer mehr geworden, bis es dann halt meine Trainingsgruppe wurde und meine Freundschaften und viele Arbeitsbeziehungen und die Runbase und quasi meine Profession und aber auch, ich bin einfach auch ein totaler Fan vom Laufen. Also ich liebe es, Leute zu sehen, die grazil und schön laufen können. Ich finde das halt, für mich ist das Kunst. Und ich finde es auch einfach faszinierend, rauszufinden, was ein Körper und ein Mensch und halt auch mental braucht, um wirklich so laufen zu können, dass er die volle Erfüllung daran finden kann in diesem Sport. Das ist immer so mein Ziel, dass dass Leute am meisten für sich aus diesem Sport rausziehen können, egal was er für sie bedeutet, aber dass sie das, was sie brauchen, aus diesem Sport ziehen können und das genießen können, so lange, wie sie möchten. Wenn es bei mir gerade nicht läuft und wenn ich zu sehr in meinem kleinen Kopfchaos gefangen bin von wegen, was für Zeiten ich laufen will und wie lange das braucht, bis ich die erreiche und so weiter, dann erinnere ich mich halt daran, ja, wie viel dieser Sport halt sein kann und wie wenig davon tatsächlich mit Zeiten und PBs zu tun hat.
Wenn du trainierst, trainierst du eigentlich nach Trainingsplan oder nach irgendwelchen großen Trainingsplänen oder stellst du dir selber was zusammen?
Ja, ich habe einen Trainingsplan. Also ich habe eine Trainingsgruppe und einen Trainer und einen Trainingsplan und ich bin auch neben der Adidas Runners Community, in der ich ja vor allem Co-Captain bin und auch coache, bin ich selber auch noch in einem Verein, damit wir auch bei deutschen Meisterschaften starten können und sowas. Und für mich war das wichtig, weil ich finde Coaching faszinierend. Ich finde es faszinierend, das Puzzle zu lösen, was ein Mensch braucht, um besser zu werden oder schneller zu werden oder besser laufen zu können oder ökonomischer laufen zu können oder wieder laufen zu können.
Ja.
Aber für mich selber fällt es mir super schwer, das alles anzuwenden.
Ja.
Und ich kenne viel Theorie dahinter, aber das wirklich umzusetzen für mich, fällt mir echt schwer. Und ich profitiere immer wieder in dem Austausch oder von dem Austausch mit meinem Trainer, weil ich einfach auch super viel dabei lerne, den Sport mit jemandem zu teilen. Und ich würde, glaube ich, mich auch gar nicht alleine trainieren wollen, einfach weil mir dieser Austausch viel gibt und mir auch die Community viel gibt, das mit meiner Trainingsgruppe und auch hier mit den Adidas Runners machen zu können. Es tut mir auch sehr gut, jemanden von außen auf mein Training raufschauen zu lassen und einfach eine, wenn du so willst, mehr objektive Perspektive auf das zu machen, wie ich es erlebe. Weil das, was wir halt machen, ist ja immer subjektiv eingefärbt. Und von außen Feedback dazu zu bekommen, war für mich bis jetzt immer Gold wert. Und es fällt mir schwer, darauf zu vertrauen. Ich glaube, ich bin eine sehr schwierige Athletin. unter anderem, weil ich so viel darüber weiß und auch meine eigenen Ideen dazu habe.
Ja, kann ich mir
aber
vorstellen.
Es ist für mich bis jetzt immer sehr wertvoll gewesen, einen Coach zu haben. Und ja, darauf würde ich auch nicht verzichten wollen. Und ich kann auch einfach nur vielen Leuten ans Herz legen, selbst wenn sie keinen Coach haben, du musst ihnen ja nicht unbedingt gleich einen Coach holen, aber jemanden, den sie kennen, der ein bisschen mehr Ahnung vom Laufen hat, von dem sie sich immer mal wieder Feedback holen. Einerseits lernst du dadurch, du kommst weiter und es ist auch interessant, sich mit Leuten darüber auszutauschen und es ist auch interessant zu erfahren, wie die das machen und dadurch mehr über den Sport zu lernen oder eben auch über die Menschen selber.
Ja.
Und deswegen einfach sich mit anderen über sein eigenes Training auszutauschen, mal davon abgesehen, was in Büchern und in Online-Trainingsplänen steht, ist auf jeder Ebene wertvoll.
Wie sieht denn so eine Trainingswoche bei dir aus?
In Bezug auf welches Ziel?
Sagen wir, was steht jetzt als nächstes bei dir an? Welcher Wettkampf? Welche Distanz?
Erstmal gar nichts. Meine Trainingsgruppe, daraus sind gerade super viele gestern einen Marathon gelaufen, Düsseldorf-Marathon. Und ich bin ihn zwar nicht gelaufen, aber wir sind alle im Marathontraining gewesen und wir müssen uns gerade körperlich und geistig erstmal erholen.
Ja.
Und danach werden wir vermutlich ein bisschen auf die Bahn gehen, ein paar Halbmarathons laufen vielleicht, vielleicht ein paar Zehner und mal ein bisschen schneller noch werden auf den Unterdistanzen und vermutlich im Herbst wieder einen Marathon laufen. So eine Trainingswoche.
Nicht direkt vom Wettkampf, aber auch nicht direkt danach.
Also zum Beispiel das, was wir die letzten Wochen in Vorbereitung auf den Marathon gemacht haben, war in der Regel sind das so um die 10 Läufe in der Woche. Schon 10 Läufe ungefähr.
Ja.
Und dann hast du ganz oft morgens einen kleinen Lauf oder einen Auftakt. Also Auftakt sagt man, das ist ein Lauf vorm Frühstück. Das sind in der Regel dann aber so, das ist ein lockerer Lauf bis zu maximal einer Stunde. Und montags haben wir Krafttraining und danach Laufen.
Ja.
Dienstags gehen unsere Mittelstreckler auf die Bahn. Wir Marathonläufer hatten dann in der Regel einen längeren Dauerlauf mit ein paar vielleicht kürzeren Intervallen oder Steigerungen dabei, um einfach die Geschwindigkeit nicht zu verlieren, die Frequenz im Laufen nicht zu verlieren und so ein bisschen auch motorisch dort Frische zu erhalten. Weil im Marathontraining machst du so viel Dauerläufe und so viel lange Intervalle im Schwellentempo und so viel lange intensive Einheiten, dass du so ein bisschen diese Spritzigkeit verlierst und das erhältst du dir dadurch.
Okay.
Mittwochs mittlerer, längerer Lauf, dann so 18 bis 20 Kilometer oder ein bisschen mehr.
Ja.
Und dann Donnerstag, bisschen Auftakt, nachmittags Tempotraining, tendenziell sehr lange Tempointervalle, also sowas wie lange Fahrtenspiele über eine Stunde oder so Tausender, Zweitausender, Dreitausender, Viertausender Intervalle mit aktiven Pausen, wenig Erholung. Freitags wieder ein bisschen Krafttraining, ein bisschen Laufen, aber erholen vor allem. Auch mal alternativ was machen, zum Beispiel schwimmen gehen. Samstag ein bisschen Tempotraining oder Berganläufe. Die sorgen dafür, dass du ein bisschen Spannung in die Muskulatur bekommst und eine kleine Vorbelastung setzen für den Langlauf, der am Sonntag kommt. Und dann Sonntag eben langer Lauf. Manchmal mit ein bisschen Tempo mit drin, meistens einfach viele Kilometer. Mhm. Und das ist halt im Marathontraining einfach alles umfangtechnisch sehr hochgefahren.
Ja.
Und in einer Trainingsphase für einen Halbmarathon oder Bahnrennen wird das dann alles mehr ein bisschen in Richtung Qualität. Also einfach alles ein bisschen schneller und ein bisschen weniger Kilometer. Mhm. Und vielleicht auch die eine oder andere Einheit morgens dann ausfallen oder nachmittags, damit man eben nicht so viele Kilometer hat und die Beine nicht so super müde sind, was im Marathontraining die ganze Idee ist. Aber ja, so super grob unterscheidet sich das gar nicht. Und die Wochenstruktur ist tatsächlich, das ist halt für uns so, das ist unsere Trainingsgruppe ja. Und so funktionieren wir gut. Wir haben ja auch alle Jobs und Studium und keine
Klingt
Ahnung.
Klingt gerade nicht danach, nämlich, wenn man das so hört.
Ja, wir sind auch alle einfach, uns macht das Spaß, ne?
Ja.
Also wir haben alle unsere Ziele und wir machen das alle, weil wir einfach Spaß daran haben, am Prozess und das miteinander zu machen und auch in der Intensität und den Umfängen auszuführen. Und bei uns gibt es auch Leute, die laufen nicht 10-mal, sondern halt 6-mal oder 5-mal die Woche.
Ja.
Und dann gibt es aber auch Leute, die laufen halt nicht 10-mal, sondern 11 oder 12-mal. Also das ist dann auch super individuell unterschiedlich. Und das ist auch wichtig für jeden Läufer und jede Läuferin, rauszufinden, was für dich funktioniert, was für dich und deinen Körper in dem Leben, was du hast, funktioniert. Ja. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste und Allerschwierigste für jeden rauszufinden und damit auch ehrlich mit sich selber zu sein. Weil das, was man will und das, was man kann und das, was man tun sollte, ist immer noch mal was anderes. Auch meine Challenge, bin ich ganz ehrlich. Als Athletin ist das für mich super, super schwierig. Als Coach kann ich das ganz oft gut einschätzen. Als Athletin ist das super schwierig.
Ja. Und dann arbeitest du noch zwischendurch, dann coachst du selber noch. Also du läufst in so einer lockeren 10-mal die Woche und dann zwischendurch hast du noch deine Coaching-Sessions. Wie laufen die dann noch ab? Und du sagtest gerade, du versuchst jeden quasi individuell wahrzunehmen. Aber wenn du so eine Gruppe vor dir hast von wie vielen? 10 Leuten? 15 Leuten?
Bis zu 50, ja.
50 Leuten.
Also Adidas war das Tempotraining. Donnerstagabend sind wir im Sommer auch mal 50, ja.
Ja, aber da kannst du ja gar nicht jeden wahrnehmen. Wie schaffst du das da noch, deinen eigenen Anspruch gerecht zu werden?
Ja, das stimmt. Das ist schwierig, auch dann so meinem Anspruch gerecht zu werden. Und da wirklich jeden als Einzelnen wahrzunehmen und auch mit dem, was er gerade braucht, auch an Rat und jeden da dort abzuholen, auch wo er gerade ist, auf dem Leistungsstand, auf dem Kenntnisstand, wo er ist, das ist echt schwierig. Das schaffst du in einer Gruppe von 50 Leuten gar nicht.
Ja.
Da geht es vor allem darum, als Ansprechpartner da zu sein, durch die Session durchzuführen, darauf das sicherzustellen, dass die Session auch eine gute Qualität hat. Also, dass wir einfach die Sachen machen, die notwendig sind, um zum Beispiel ein gutes Tempotraining vor- und nachzubereiten. Mhm. Und in der Session vielleicht auch einige kurze Tipps zu geben, die für alle wahrscheinlich zutreffen.
Ja.
Und dann versucht man eben als Coach in genau so einer Session da zu sein und Ansprechpartner zu sein für Fragen, die individuell kommen. Also falls jemand zwischen den Intervallen fragt, warum wir was machen, wie wir es machen.
Ja.
Oder vorm oder nach dem Training nochmal individuell zu seinem Trainingsplan zu fragen, ob er jetzt die Session vielleicht anpassen sollte, weil er, weiß nicht, die letzte Woche krank war oder am Dienstag anderes Tempotraining gemacht hat. Das kommt sehr oft vor. Bei solchen Fragen ist es super wichtig, dass wir da sind, weil für sowas brauchst du eben einen Trainer. Deswegen gibt es, trotzdem es so viele Online-Trainingspläne und auch Trainingspläne in Büchern gibt, immer noch viele Trainer da draußen, die am Mann und an der Frau coachen,
ja.
Weil es einfach wichtig ist, auch Leuten nah zu sein und ihnen die Augen zu gucken dabei und einfach auch Leute im Training zu sehen und zu sehen, geht es denen gerade gut oder sollten die gerade einfach rausnehmen, auch wenn sie dir selber sagen würden, nee, ich bin total in Kontrolle und das läuft alles super und du siehst trotzdem, dass die ein bisschen zu fest und angestrengt aussehen, als sie gerade sollten.
Ja.
Und deswegen ist es auch wichtig, einfach da zu sein. Und dann gibt es hier noch, ich mache ja auch die Running Consultation, wo ich halt die Möglichkeit habe, mich 30 Minuten lang wirklich mit jemandem hinzusetzen und über seinen Trainingsplan zu sprechen und verschiedene Sachen anzusprechen oder Fragen zu beantworten, zum Beispiel zu Verletzungen und Krankheit und Laufzielen und Trainingsplänen und ob Laufziele realistisch sind. Also da ist die Themenvielfalt wirklich total bunt und total groß. Aber ja, du hast vollkommen recht, 50 Leute kann man nicht auf einmal individuell betreuen, das geht nicht.
Ich muss auch gerade ganz weiter denken, es ist cool, dass es hier so ein System gibt, aber es sind ja nicht alle in Berlin. Also was mache ich denn, wenn ich in Baden-Württemberg auf dem Land lebe? Wie komme ich denn da? Hast du da eine Idee, wie ich da am besten irgendwie an Beratung komme, ohne gleich einen ganz teuren Laufcoach? Die nehmen ja auch gerne viel Geld für eine Stunde Beratung. Also wie kann ich da mir Hilfe holen, ohne gleich arm zu werden?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde erstmal immer bei mir vor Ort suchen, ob es jemanden gibt, mit dem ich mich verbinden kann, der irgendwie auch läuft, der vielleicht auch mehr Ahnung hat. Aber wenn das natürlich nicht gegeben ist, also klar, ich war zum Beispiel, ich habe ein Jahr in Bolivien gelebt, in meinem freiwilligen sozialen Dienst. In Bolivien ist niemand gelaufen. Also ich war in Sucre, in einer kleinen Bergstadt.
Ja.
Da war ich nach 2 Wochen bekannt wie ein bunter Hund, weil ich die weiße Freiwillige war, die da manchmal hier und da gelaufen ist,
ja,
meine paar Kilometer. Und in so einen Settings findest du natürlich keine Verbindung. Ja. Und da hilft es ungemein, dass wir heutzutage so verbunden sind auf Social Media, einfach auch global. Und damals habe ich mir sehr viel über Facebook mich mit Leuten ausgetauscht und mir Motivation geholt über Facebook-Gruppen und über WhatsApp und über Instagram. Damals war Instagram noch nicht so groß, aber heute hole ich mir ganz viel über Instagram. Auch da gibt es einfach Möglichkeiten, Freundschaften aufzubauen oder Kontakte aufzubauen und einfach mehr erfahrene Leute zu fragen, wenn du gerade unsicher bist mit deinem Training oder mal eine andere Meinung einholen möchtest und so. Es muss ja nicht gleich, wie gesagt, ein 24/7-Coach sein oder jemand, mit dem du jeden Tag eine halbe Stunde skypst oder so.
Ja.
Gibt's auch, muss es aber nicht sein.
Diese Angebote sieht man ja ständig.
Ja.
Und kosten dann gleich ein paar tausend Euro. Und denkst
genau.
So, nee.
Ja. Es ist auch, Laufen ist auch irgendwo ein Weg zu dir selber, weil du bist die Expertin mit deinem Körper und nur du kannst entscheiden, was wirklich für dich funktioniert. Und ich versuche auch jedem Athleten und jeder Athletin, mit denen ich arbeite, an die Hand zu geben, da den Fokus drauf zu legen, dass sie für sich selber rausfinden, was für sie funktioniert. Und ich bin gern diejenige, die da ist und Werkzeuge an die Hand gibt und mal hier und da Feedback dazu gibt und vielleicht versucht das mal auch mal in eine andere Denkperspektive oder Richtung zu lenken. Mhm. Aber im Endeffekt bist du die Expertin und du musst rausfinden, was für dich funktioniert und was es dir gibt und was du brauchst, damit du das erreichen kannst, was du möchtest. Und das brauchst du halt, viele Leute brauchen eben keinen Fulltime-Coach dafür, sondern sie versuchen das neugierig anzugehen, als Weg und als Prozess zu sehen und einfach rauszufinden über Trial and Error, was für sie funktioniert und was nicht. Und wenn du halt eben mal Feedback brauchst, dann such dir Leute, die, oder eben auf Social Media, online, die da mehr Erfahrung mit haben oder einfach auch eine andere Perspektive oder vielleicht auch was anderes machen und hol dir Feedback dazu. Aber, das muss ich vielleicht dazu sagen, halt diesen Kreis gering. Man sollte sich auch nicht zu viel angucken, was andere Menschen machen, weil so in Zeiten von Runtastic und Strava und so weiter, wo man alles sich angucken kann, wie viele Leute wo laufen und was sie für eine Pace laufen und wie viele Tempotrainings wer macht und wie lang welche Longruns sind. Das bin ich, ne, da bin ich auch keine Ausnahme, ich gucke mir das auch immer an. Mhm. Aber wir vergessen immer schnell, dass das nie das ganze Bild ist, was dort gezeigt wird. Man kann dort Läufe löschen und selbst wenn ich all meine Läufe dort draußen habe, du weißt nie, wie die Leute sich gefühlt haben. Du weißt nie, wie deren Arbeitstag war. Du weißt nie, ob die gerade im Urlaub sind.
Ja.
Du weißt nie, ob sie gerade Beziehungsprobleme haben. Es ist einfach nie das ganze Bild. Und zum Athleten gehört das ganze Bild dazu. Und wenn du nur auf dem Papier coachst oder nur auf dem Papier beurteilst, was für jemanden richtig ist, dann hast du kein Business darüber, dir ein Urteil zu machen. Weil dann siehst du nicht das ganze Bild. Und deswegen, wenn du dir einen Coach suchst, sollte der auch dich im Training entweder sehen oder engen Kontakt mit dir halten. Du musst ja nicht, der muss dich ja nicht physisch im Training die ganze Zeit sehen, aber ihr solltet auf alle Fälle eng kommunizieren, weil sonst klappt das nicht. Zumindest nicht, wenn du versuchst, an deine Grenzen zu gehen und was zu erreichen, was nicht ganz so einfach für dich ist.
Kommen wir nochmal gerne auf Social Media zurück und dieses ganze Vergleichen. Ich bin tatsächlich auch in ein paar Facebook-Gruppen, diese typischen, die man so kennt. Und mir fällt da besonders auf, es gibt immer so zwei Typen. die einen schreiben, ah ja, sind, weiß nicht, 32 Kilometer in der Vierer-Pace gelaufen und dann so, ah, easy Abendrunde, mal eben um den See, total lockerer Lauf. Und du denkst, klar. Und es gibt die Leute, die dann immer schreiben, ah ja, Achtung, Rennschnecke war unterwegs. Siehst du das auch, wenn du coachst, diese zwei Typen, die entweder es völlig sich überdarstellen und welche, die halt ihren eigenen Leistung so unter Scheffel stellen? Also das ist das, was ich immer so von außen wahrnehme, dass es diese zwei Gruppierungen gibt.
Ja, aber das gibt's ja auch im Leben, ne? Die machen das nur einfach, dann im Laufleben so und stellen sich dann so dar. Ja, bei dem einen denke ich mir dann immer so, nicht so viel reden, ein bisschen mehr trainieren. Gehöre ich auch manchmal dazu. Ich rede super gerne übers Laufen und vergesse dann zwischendurch mal. Eigentlich bin ich dann schon immer selber dabei, aber das ist auch eine Challenge für mich, einfach nicht so viel drüber zu reden, sondern es einfach zu machen.
Ja.
Und bei den anderen, klar, es gibt immer Leute, die sich selber zu wenig zutrauen und die selber nicht glauben, dass sie was erreichen, obwohl du von außen sagst, hey, du bist in jedem Fall auf dem Niveau schon, trau dich mal dorthin. Und wenn ich dann, wenn ich die beiden coachen würde, würde ich genauso rangehen. Dem einen würde ich halt raten, ein bisschen mehr zu machen, ein bisschen weniger zu reden und einfach auch sich nicht so hart zu feiern für das, was er gerade gemacht hat, sondern sich auf die Schulter zu klopfen. Aber dann ist auch wieder ein neuer Tag und dann musst du einfach auch weitermachen. Und du bist jetzt nicht plötzlich auf einem neuen Niveau, nur weil du einen krassen Lauf abgeliefert hast.
Ja.
Das ist immer so, das ist manchmal so die Falle, in die man fällt, wenn man so eine PB gelaufen ist, die halt so unfassbar war, wo du nicht gedacht hättest, dass es so gut ist. Und plötzlich, keine Ahnung, bei uns sind jetzt welche halt unter drei gelaufen, ein paar, zwei Mädels, mit denen ich trainiert habe. Und ich wusste, dass das passiert, weil ich habe sie im Training gesehen. Und ich wusste einfach, wenn die einen guten Tag haben, dann fackeln die richtig was ab in Düsseldorf. Und ich bin total happy, dass das passiert ist, weil die beiden haben hart dafür gearbeitet. Aber oftmals hast du jemanden, der sich selber so mit so einer Performance beeindruckt und die fangen dann plötzlich an, auf einem ganz neuen Niveau trainieren zu wollen, weil sie denken, jetzt sind sie die neue Stufe der Treppe hochgegangen und jetzt sind sie auf einem anderen Level. Wir sind jetzt halt Ebene 2, weißt du?
Ja.
Aber so ist das, glaube ich, nicht. Ich glaube, der Körper hat genau das gebraucht, um dahin zu kommen, aber er braucht dann nicht unbedingt noch mehr oder was ganz anderes, um auf ein neues Niveau zu kommen. Vielleicht ist es einfach genau das Gleiche, weitermachen, weil du weißt, dass es funktioniert hat. Und manchmal ist es einfach auch so, dass wenn man so ein Breakthrough hatte, so ein Durchbruch einfach in seiner Leistung und auch mental einfach, weil du plötzlich merkst, wozu du in der Lage bist, dass es danach erstmal zwei Etagen runtergeht. Gerade im Marathon, weil du einfach nicht nur gute Tage haben kannst. Ich finde es faszinierend, wenn Leute so konstant trainieren können. Für mich ist das beeindruckend und ich bin da echt so ein bisschen neidisch, weil ich habe diese Konstanz überhaupt oder diese Kontinuität im Training überhaupt nicht. Aber es gibt Leute, die sind total konstant und liefern einfach eine gute Leistung nach der anderen ab und haben dann so einen Durchbruch. Ja, da ist es einfach wichtig, einfach kontinuierlich weiterzuarbeiten und sich zu sagen, hey, das war richtig geil, aber jetzt geht's wieder an die Arbeit.
Aber du bist dann auch so von wegen kurz feiern, aber jetzt wird's auch weitergemacht.
Ja.
Ne? Also du bist jetzt nicht jemand, der sich so ausruht auf Erfolge.
Ah, es ist schon wichtig, sich nach Erfolgen auszuruhen. Das ist total wichtig, aber sich darauf auszuruhen, ich überhaupt nicht so ein Mensch. Ich genieße das total, wenn ich einen Durchbruch habe, aber ich bin sehr schnell darin, mich daran zu erinnern, was ich getan habe, um dahin zu kommen und das einfach weiterzutun. Manchmal fahre ich mich, glaube ich, sogar ein bisschen zu wenig. Also manchmal sind wir auch so, dass wir uns ein bisschen, dass wir uns das nicht wirklich gönnen, sondern denken, okay, ich habe immer noch andere Ziele, jetzt geht's gleich weiter. Das ist natürlich auch nicht gut. Man muss sich schon ein bisschen feiern, man muss sich schon ein bisschen was gönnen und einfach denken, Mann, heute war ich die Geilste.
Ja.
Aber ich bin auch, glaube ich, ganz gut da drin, sich nicht so hart darauf auszuruhen, sondern dann relativ schnell wieder das zu tun, was notwendig ist, um dahin zu kommen und notwendig war, um dahin zu kommen. Und das ist, glaube ich, dann auch ganz einfach, wenn du das Laufen als Prozess so liebst, weil du willst dann auch nicht lange Pause machen, egal ob ein Lauf gut oder schlecht war, sondern du willst einfach weiter das machen, weil im Endeffekt geht's um diesen ganzen Prozess, besser zu werden, mit all den Aufs und Ups, die du dabei hast, einfach da drin die Erfüllung zu finden und das, was es mit dir als Mensch macht.
Ja. Nein, ich sehe mich einfach selber viel auch da drin in Sachen, die du sagst. Also ich laufe natürlich nicht so viel wie du und ich laufe auch nicht auf dem Niveau. Und ich fand es auch ganz interessant, du hattest vorhin gesagt, in deiner Verletzungszeit hatte jemand gesagt, du kannst vielleicht nur noch 50 Kilometer in der Woche laufen. Wo ich dann dachte so, nee, also wenn ich eine gute Woche habe, dann schaffe ich irgendwas zwischen 25 und 30. Und bin dann schon total glücklich. Das ist einfach super interessant, wo die Unterschiede einfach sind. Also ich schaffe es einfach nicht, auch mehr zu laufen. Ich würde es vielleicht schaffen, aber dann müsste ich auf andere Sachen verzichten. Und ich denke so, nee, ich will die Balance noch irgendwo halten. Und das finde ich einfach sehr, sehr cool.
Ich glaube aber, dass man tatsächlich diese ganzen Zeiten und die ganzen Kilometerumfänge komplett aus unserer Konversation rausstreichen könnte. Und dass ich trotzdem viele Leute darin wiederfinden würden. Ja. Einfach weil ich rede zwar hier gerade übers Laufen, aber ich rede eigentlich über was, was mir sehr wichtig ist und über Leidenschaft und über den Prozess, den es braucht und der Prozess, den es ausmacht, immer wieder aus seiner Komfortzone rauszugehen, weil du merkst, dass du dadurch ein anderer und besserer Mensch wirst und dass es dir irgendwas für dein Leben gibt, nach etwas zu streben. Und ich glaube, im Kern dessen steckt genau das. Und diese Message verstehen alle Menschen, die eine Leidenschaft haben oder die etwas mit ihrem Leben anfangen wollen, was ihnen wichtig ist oder in einer Beziehung mit jemandem sind, die ihm wichtig sind und für die sie da sein wollen. So. Das ist auch das, was ich aus dem Laufen ziehen möchte, selbst wenn ich meine, wir wissen alle nicht, was passiert und es könnte morgen anders sein, es könnte in 2 Jahren anders sein. Laufen hat mir gezeigt, wie sich Leidenschaft anfühlt und wie ich diese Leidenschaft leben kann durch alle Aufs und Abs und wie ich diese Leidenschaft mit anderen teilen kann. Und sollte es irgendwann nicht mehr das Laufen sein, weil ich es nicht mehr kann oder weil ich es nicht mehr möchte, kann sein, dann bin ich mir sicher, dass das mir das Laufen gegeben hat und ich das in was auch immer da draußen noch alles ist, wiederfinden kann. Und das ist auch das, was ich mir wünsche, was jeder aus dem Laufen mitnimmt, wie sich Leidenschaft anfühlt und wie sich das Streben nach etwas anfühlt, was durch Rückschläge kommt und dadurch, dass es anstrengend ist, das zu machen und dass man sich überwinden muss, aber dass es wert ist, halt da draußen zu gehen und etwas zu riskieren und dabei verletzlich zu sein und zu sagen, das bin ich und das ist mir wichtig und ich liebe das einfach. Und dann kannst du das in alles packen, was du möchtest. Ist es eine Beziehung oder Arbeit oder ein Projekt, was du in deinem Kopf hast oder deine 25 Things Before 25, die du dir aufgeschrieben hast. Weißt du, das kann alles sein. Und für mich ist es halt das Laufen. Aber ich glaube, jeder Mensch hat das irgendwie in sich. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen in ihrem Leben genau das finden und genau das versuchen zu leben, so wie es sie erfüllt. Weil ich glaube, viele Menschen machen das nicht. Und viele Menschen suchen nicht danach, weil sie Angst haben, dass es nicht gut geht und dass es nicht funktioniert am Ende. Aber du weißt es nicht, bevor du es versucht hast.
Ja, das und ist halt der Prozess dieses aus dem macht Komfortzone es so wert. Rausgehen, riskieren, sich auch öffnen, das ist es ja.
Genau, und das hat nichts mit dem Laufen direkt zu tun.
Nee.
Das kann auch Kunst sein oder Musik oder, wie gesagt, ein Beruf oder eine Beziehung oder ein Kind großzuziehen. Ich meine, das kann alles sein. Und ich glaube, ja, für mich war es halt das Laufen. Aber jeder hat sein Laufen, wenn du so willst.
Guck mal kurz in die Zukunft. Was möchtest du noch mit dem Laufen denn erreichen?
Ich habe viele Zeiten im Kopf, aber je länger ich das Laufen ausübe, desto mehr geht es eigentlich darum, das zu teilen und auch weiterzugeben.
Ja.
Ich arbeite gerade sehr viel hier, Anlaufpunkte zu schaffen und Strukturen zu schaffen, in denen Menschen das Laufen für sich entdecken können und besser werden können und ihre ersten Rennen rennen können oder ihre schnellsten Rennen können und darüber auch Freundschaften und Beziehungen und Erfüllung finden können. Und das macht mich aktuell sehr glücklich und das möchte ich auf jeden Fall weitermachen, egal wie es mit meinem Laufen privat quasi aussieht.
Ja.
Ich möchte einfach so lange wie es geht daran arbeiten, meine Grenzen zu verschieben und immer wieder Dinge riskieren und zurückkommen und wissen, dass ich es versucht habe. Ich glaube, dass ich hatte tatsächlich noch nicht so mein magisches Marathonrennen. Ich finde den Marathon so interessant, weil er so dieses Puzzle ist aus all den Bausteinen, die zusammenkommen müssen über viele Monate vorher, damit dieses magische Rennen passiert. Und ich weiß, dass ich nicht nur eins davon in mir habe. Und ich weiß, dass wenn das passiert, dann springt auch eine sehr gute Zeit dabei raus. Dann weiß ich auch, dass es das alles wert war, was auf dem Prozess passiert ist. Und ob dann da eine Zeit dran hängt oder nicht, am Ende weiß ich, dass ich mich nicht an Zeiten erinnere, sondern alles, was halt passiert ist und all die Menschen, die ich unterwegs getroffen habe. Und ich glaube, das macht es das dann am Ende wert. Und da treten dann die Zeiten und die rennen in den Hintergrund.
Mari, ich danke dir vielmals.
Danke
dir. Es war wirklich sehr schön, weil ich finde, du hast eine ganz, ganz tolle Perspektive aufs Laufen. Also eben nicht Pace-Gruppen und Pace-Zeiten und hast du wahrscheinlich auch in deinem Hinterkopf für dich, klar. Aber du hast eine ganz andere Sichtweise und eine ganz andere Message und ich danke dir einfach viel, vielmals dafür.
Danke dir, das ist die Redenluft.
Gerne.
Das war das Gespräch von Aileen und Mari. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen für euer Training. Wie immer der Hinweis an dieser Stelle, abonniert den Podcast, gebt uns 5 Sterne, schreibt gerne eine Rezension und folgt uns auf Instagram und Facebook. Dann macht's gut, bleibt gesund, bis nächste Woche. Keep on running. Ciao.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.